Moin, Maite! Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernshows-Podcast. Yes, sir! Wir sind heute mal zu dritt unterwegs am Montag. Jawohl! Ich werde so ein bisschen den Moderator spielen. Meine Takes hört ihr jeden Montag schon in der Bundesliga, im Bundesliga-Rückblick. Aber die Takes von Paul und Jakob werde ich euch heute zusammen mit den beiden schön präsentieren. Wir werden gemeinsam auf den vergangenen Spieltag schauen. Wir werden natürlich auch über Serhou Guirassy, Vincenzo Grifo, Victor Boniface und die ganzen kleinen Spieler reden, die sich vielleicht an diesem Wochenende rausgetan haben, wie zum Beispiel ein Rieder. Ganz viel Spaß mit der Episode und let's go! Das ist der Fernschuss-Podcast.
Weiser vorbei an Davis und rein damit!
Jeden Mittwoch in eurem Podcast-Feed.
Bleibt dran und Musiala! Und das
Tor! Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Wirklich das wichtigste Tor für City seit Aguero 2012!
Was geht, Freunde? Und dann herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Der liebe Paul und der liebe Jakob sind bei mir. Was geht, ihr zwei?
Hallo.
What's poppin?
Hallihallo, meine Lieben.
Gut, wir machen jetzt spontane Top 3. Wenn ihr jetzt was beim Lieferdienst bestellen müsst, was ist eure Top 3? Let's go.
Jakob, ey, da kenne ich mich gar nicht mit aus.
Nee, das ist nicht Paul seine Welt.
Hä?
Wie gesagt, ja, Lieferando, hit us up. Paul hat da safe auch so eine Gold-Stern-Premium-Mitgliedschaft, wenn das möglich wäre.
Ich mache euch eine Daily Story fertig.
Alle Lieferando überragend jetzt.
So, Jakob,
Abfall. Würde ich auch nehmen. Soll ich gleich alle drei sagen?
Mhm.
Ja, drei nehme ich jetzt. Ich weiß nicht, Pizza einfach heute drüber geredet haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade so Bock drauf habe, aber Pizza geht immer. Auf zwei Burger und auf eins Sushi.
Ich habe noch nie Burger bestellt. Noch
ich
nie.
Auch nicht, aber keine Ahnung.
Hä?
What the fuck? Ja, was gibt's denn? Ich habe gestern Indisch bestellt, weil Sonntagabend, weil ich hier angekommen bin. Das war geil, aber das hatte ich ja gestern und keine Ahnung, was sonst noch. Mir ist gerade nicht so durch den Kopf gegangen. Und Burger bestellen viele. Habe ich sogar mal bei der EM bestellt, bei einem Kollegen, das war gut. Also Burger.
Burger ist wirklich gut. Also
Burger ist immer viel zu wenig.
Ich habe ja noch nie bestellt, aber der schmeckt
gut. Du kannst ja zwei Burger kaufen.
Ja, der ist ja schweinzig. Ich finde Burger bestellen, halt, das ist
oder so.
So
ein Scheiß dazu.
Wenn ich bestelle. Ich bestelle wirklich nicht häufig, aber wenn ich bestelle, dann muss ich mich ins Koma fressen. Dann darf ich mich danach nicht mehr bewegen können. Ja. Und so ein Burger ist halt, ist ein Snack.
Ja, aber dein Koma ist nicht das durchschnittliche Koma.
Das ist richtig. Ich brauche dann schon die 40-Zentimeter Pizza, sonst bin ich nicht befriedigt.
Ja, so ein Burger plus Beilage, der reicht eigentlich.
Nee, Burger kann man schon mehr bestellen. Also, ich habe zwar auch nur einen gegessen da damals, aber ein paar haben zwei oder drei gekauft sogar.
Damn. Ja, da sehe ich mich. Bei mir vom Bestellen, ich finde zum Beispiel Döner bestellen nicht geil. Döner ist geil, das Geilste, aber nicht zum Bestellen.
Wenn ich bestelle, Teller höchstens oder so.
Hm? Ja, stimmt, Döner-Teller höchstens oder so. Aber wenn das Brötchen da ankommt, du hast eigentlich so eine Matschbombe da, das ist ungeil. Pizza für mich klar auf die 1. Pizza bestellen ist einfach das Geilste. Dann Sushi auf die 2. Und auf 3. Boah, ich bestelle echt, wenn ich bestelle, eigentlich immer nur Pizza. Ja komm, ich nehme trotzdem aus dem Dönerladen auf der 3. Ich glaube, sonst bestelle ich eh nichts. Besser als ein Burger. Ich esse lieber den Matschpampen-Döner als ein Burger.
Nice. Ja, ich feiere irgendwie diese Fingerfood-Snackbox. der Klassiker.
Ich schwöre, du hättest einen Promocode. Wenn wir eine Kooperation hätten, es gäbe einen Paul5 Promocode auf diese Snackboxen, weil du die, das ist einfach, das verbinde ich so krass mit dir, das ist wirklich Wahnsinn.
Wir nennen die Folge Lieferando Hillers ab oder sowas.
Ja.
Bitte. Ich glaube, die Snackbox ist knapp auf A1, aber dahinter direkt die Pizza. Ja, und Burger finde ich eigentlich auch ganz nice zu bestellen. Das wäre bei mir, glaube ich, auf A3. Also hier so Sushi-mäßig bin ich noch nicht angekommen im Game.
Glaub mir, aber deine Freundin zieht dich irgendwann da rein, auf Ansage. Das ist gefühlt
ja,
bei jedem
so. Ja, die will das auch.
Ja, es ist immer so. Bei mir war es auch so, ich bin dann erstmal in einen Sushi-Laden gegangen, dann habe ich mir bei so halt quasi à la carte, aber halt all you can eat, habe ich mir andauernd irgendwelche Hähnchenspieße bestellt und habe dann immer nur so probiert und dann fand ich es gar nicht so ungeil. Mittlerweile vergötter ich Sushi. Ich esse es extra selten, weil ich finde das geil, wenn das was Besonderes ist. Aber es ist wirklich was übertrieben Gutes, vor allem, wenn es gut gemacht ist. So, jetzt haben wir genug über Essen geschnackt. Was hoffentlich auch gut war, war euer Spieltag. Deswegen dürft ihr gerne mal kurz damit beginnen und dann schmeißen wir uns auch schon rein in die Matchups. Jakob, wie ist der Spieltag gelaufen?
Ja, ich würde sagen, gut. 862 Punkte gemacht.
Nicht so viel. Wie immer die pure Begeisterung in Person.
Ja, es war jetzt nicht begeisternd, aber ich hätte es auch schlechter vorstellen können. Vor allem, weil ich zwei Lückenfüller hatte, also wirkliche Lückenfüller, die nicht spielen. Dann hatte ich noch Rosenboom oder Rosenboom, keine Ahnung, wie der heißt.
Von der Kiel. Boom.
Der hätte spielen können, aber gegen Bayern wollte ich eh nicht unbedingt, dass er spielt. Dann wurde er eingewechselt, minus zwei Punkte gemacht. Ich meine, geht schlechter gegen Bayern. Das war auch okay. Und sonst, Hack war ein bisschen ärgerlich, dass er erstens nicht gespielt hat, aber dann auch nicht für Player reinkam, sondern in Gumu reinkam. Aber trotzdem noch 55 Punkte gemacht in nicht so viel Spielzeit und auch sehr gute Impulse gesetzt. Also eigentlich sollte der jetzt langsam wieder spielen. Und Ginter war, glaube ich, das Ärgerlichste. Weil das er nicht gespielt hat. Er ist dann in der Halbzeit gekommen, hat noch 44 Punkte gemacht, was okay ist, aber ich glaube, nächste Spieltag wird er jetzt auch spielen, weil er halt Stabilität gebracht hat und einfach der beste IV oder der erfahrenste und beste IV ist, mit Rosenfeld noch ein Jungen dabei und vielleicht, dass dann sogar Lienhardt auf die Bank geht, keine Ahnung, muss man mal schauen. Und sonst war es gut mit Baku, Grimaldo und Upamecano, sehr geile Punkte, Kulaschi zu Null auch klar zu den grünen Balken und Jens und Burkhardt, ja, die haben halt verloren, deswegen war es auch okay. Ein Stürmer dann ohne Torbeteiligung 15 Punkte bei der Niederlage. Ist jetzt nicht gut, aber ist beim Stürmer, glaube ich, normal. Und Jens mit 82 Punkte auch gute Rohpunkte. Also passt alles.
Ja, das klingt doch nice. Ich würde sagen, meiner war sehr gut. Also mein erster Tausender jetzt die Saison. Die letzten beiden waren auch schon eigentlich voll okay. Waren auch beide knapp 900. Ja, auch nur mit zwei Torbeteiligungen. Also wieder. Es ist alles es läuft genauso, wie ich mir das vorgestellt habe eigentlich, dass ich ja auch gar nicht so auf die Kaderbreite gehe, sondern einfach auf die Einzelqualität setze. Ich habe halt immer noch zwei 500k-Spieler drin und es juckt mich eigentlich überhaupt nicht, weil die anderen halt genauso performen, wie ich das auch von denen erwarte. Kimmich Comeback hat mich natürlich richtig gefreut, also Punkte technisch. Gnabry ist sowieso seit Wochen der übelste Cheat, allein die zusammen haben ja schon 400 Punkte gemacht. Und der Rest ist eigentlich auch voll okay. Ich habe lange überlegt, Wittek abzugeben. Dann hat OG aus Versehen stark an den Markt und nicht an mich verkauft. Sonst hätte ich Wittek gar nicht mehr im Team gehabt.
Bro, das war auch bodenlos, was da passiert ist. Wirklich.
Ja. Ja, der Klassiker. Wir hatten uns schon auf einen Deal geeinigt und dann verkauft er stark einfach stumpf an den Markt.
Wahnsinn.
Ja, im Nachhinein gar nicht so schlecht. Ich glaube, Stark hat 117 gemacht, was auch nicht schlecht gewesen wäre. Aber Wittek hat mir dem Spiel auch wieder gezeigt, wenn einer an Scorern beteiligt ist, dann ist es Wittek. Und ich glaube, den werde ich noch im gutes Stück länger spielen und ja, einfach versuchen dann über die Zeit meine 500k-Spiele abzugraden. Ja, sonst alles so im 50-60-Punkte-Bereich mit Stöger Assist. 74 Punkte ist natürlich ein bisschen wild. Stört mich aber nicht so sehr und dann, keine Ahnung, Kaminski, Grilic bei Niederlage mit 96 Punkten ist saustark. Weiser halt, wie erwartet, 90 Punkte. Jinma nur 11 Minuten zugeschaut. Jetzt gerade eben vom Podcast kam die Meldung, dass er ein paar Wochen ausfällt. Feiere ich schon wieder richtig. Ersten Spieltag ein Jinma aufgestellt, da top gespielt. Dann zweiten Spieltag top aufgestellt, dann hat ein Jinma gespielt. Jetzt habe ich ein Jinma aufgestellt, jetzt fliegt er direkt wieder raus. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Ja, und Vasil hat man nicht wie der übelste Krüppel gepunktet, sondern 118 Punkte gemacht. Deswegen stehen da bei mir 1023 Punkte am Ende und ich bin echt super, super happy, wie es läuft. Und insgesamt jetzt ich auf Platz 3, Tobi Platz 4, Jakob Platz 6. So als kleinen Roundup.
So sieht's aus. Ja, bei mir lief's bodenlos, wie gesagt. Könnt ihr euch gerne den Rückblick reinziehen. Da wird über meine Schmach an diesem Wochenende geredet. Ich wurde von Romano Schmid und Jamal Musiala gesaved an der Stelle. Gut, ja, dann kacke war's nicht. Also wie gesagt, ich wurde wirklich vom Mainz-Bremen-Spiel gesaved, dass Cassie noch eine abgebreitete Torvorlage bekommt. Schmid das Spiel seines Lebens macht, der war richtig gut. Ja, wenn wir auf jeden Fall gleich bei den Matchups drauf eingehen. Wir beginnen aber auf jeden Fall beim Freitagabendspiel Borussia Dortmund gegen Heidenheim. Das Ganze geht 4-2 aus. Adeyemi mit dem Doppelpack. Emre Can trifft spät per Elfmeter. Malen trifft noch. Pieringer und Bräunig ebenfalls per Elfmeter. Ich habe eine Frage an euch. Wird Serou ab jetzt wieder girassieren?
Ja, safe. Also ja. Ich finde, der hat dem Spiel alles gezeigt, was du von dem erwartest. Halt, klar, noch ein bisschen Eingewöhnungszeit nötig, aber ich glaube, der ist voll da und auch in den nächsten Wochen kann das nur noch besser werden. Ich hatte auch er hat jetzt übrigens noch Korrekturen, plus 18 Punkte hat er noch dazu bekommen.
Stark.
Ist jetzt auch bei 88 Punkten und nicht mehr bei 70 und selbst 88 für einen Stürmer, der, wann ist er rausgegangen? Ja, kurz nach der 60. Also, das ist top. Würde ich genauso behalten.
Da gehe ich auch mit. Er macht ja nicht nur, also nicht selber macht er nur die Punkte, sondern auch Dortmund an sich macht er besser, weil er halt allein ein Stürmer ist mit einer großen Präsenz und da schon allein ein bis zwei Abwehrspieler bindet und der Rest dann auch mehr Freiheiten hat. Deswegen ist fürs Dortmund-Spiel geil und glaube ich, er wird auch Spaß machen. Also hat er auch ein, zwei gute Chancen gehabt. Allein diesen Seifertzieher da, den macht er bestimmt auch öfter rein. Deswegen, ich hätte Bock auf ihn.
Ja, und auch, ich würde auch generell noch was zu Heidenheim sagen wollen. Ich finde, die machen auch einen guten Job. Also die wurden in den ersten paar Minuten echt komplett überrannt und sahen da echt wirklich nicht gut aus. Aber ich glaube, da wäre auch kaum eine Mannschaft so richtig gegen angekommen, mit welchem Feuer Dortmund in die Partie reingestartet ist. Aber trotzdem habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Heidenheim gar nicht so verkehrt ist diese Saison. Und ich sag mal so, wenn Kiel da am Anfang direkt so hinten reingedrückt wäre, dann wäre das Spiel definitiv anders ausgegangen und nicht am Ende 4-2, was definitiv für mich auch noch für Heidenheim spricht. Also ich glaube langfristig, vielleicht ist Heidenheim gar nicht so der Abstiegskandidat, von dem man so ausgegangen ist vor der Saison.
Ich glaube, der Eindruck der Leute ist sowieso gerade ein ganz anderer. Also ich finde eher, dass man, also vor dem Spiel dachten die Leute, Heidenheim macht wieder hier Europasaison. Also ich würde das gar nicht so negativ sehen. Ich fand aber auch, dass sie tatsächlich sich wacker geschlagen haben, weil ich fand den BVB insgesamt wirklich sehr stark in dem Spiel. Es hätten auch noch viel mehr Tore fallen können. Wie gesagt, allein Guirassy hat 1,05 Expected Goals gehabt. Alleine nur er als alleinige Person. Auch kein Tor gemacht. Da ist auf jeden Fall noch eine Menge zum Kommen. Also erwarte ich auch eine Menge. Ich fand Heidenheim, am Anfang sind die halt voll überrollt worden. Das war der erste wirkliche Test. Und dann im Laufe des Spiels, was aber auch dann letzten Endes eine Stärke ist, haben sich gefangen und sind da wieder zurückgekommen. Und wie gesagt, das ist definitiv eine gute Qualität, die man mal mitbringen muss. Ich meine, Kiel, wie du gerade gesagt hast, die wurden am Anfang komplett überrollt und haben sich dann erst in der zweiten Halbzeit so einigermaßen fangen können und haben da auch noch zwei Tore kassiert. Also ja, ich fand den Auftritt nicht verkehrt, fand Dortmund aber im Umkehrschluss wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und um da nochmal ein paar Namen zu droppen, weil es viele Leute interessieren wird, bevor wir jetzt auf den Elephant in the Room Karim Adeyemi eingehen, würde ich gerne eure Meinung zu Jan Couto wissen. Also wir müssen ja gefühlt hier ein Weekly Update machen, weil er immer wieder auf den Markt kommt und ich kriege immer wieder Nachrichten und ich denke, dementsprechend bekommt ihr auch beim Podcast die ein oder andere Nachricht auf Instagram. Deswegen Jan Couto, spielt der überhaupt noch irgendeine Rolle für langfristige Kickbase-Planung oder sagt ihr, nee, der Saisonstart vom BVB war zu stark, um da jetzt noch in irgendeiner Art und Weise drauf schielen zu können?
Jakob, was sagst du?
Ich wollte gerade sagen, da würde ich aber sowas von das Mikrofon abgeben, weil das ist so dermaßen scheiße einzuschätzen.
Ja, ich würde mir auf keinen Fall jetzt kaufen. Also, außer die Liga ist halt groß, aber sonst würde ich nicht mit ihm planen. Also, er wird mit Sicherheit spielen, wenn er einigermaßen fit ist, aber genauso rotieren wie andere Spieler noch beim Dortmund, wenn dann die Dreifachbelastung losgeht, die ja jetzt schon unter der Woche beginnt. Man hat ja gemerkt, dass es kein verletzungsunanfälliger Spieler ist und dann. Ja, ist halt einfach kein Spieler, den ich jetzt aktuell haben wollen würde. Und man kann natürlich versuchen, drauf zu gamblen und dann zwei, drei Spieltage halten und dann so einen neuen Marzen zu haben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er so alles spielt. Deswegen wäre für mich keine Kaufempfehlung.
Nee, geht mir komplett ähnlich. Ich habe ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass man Riasson absolut nicht unterschätzen darf. Und der ist auch aktuell absolut nicht zu unterschätzen.
Ganz kurz, Couto kam auch für Benzemaini rein, ne? Also Riasson hat durchgespielt
zu dem Argument. Das weiß ich. Aber Couto kommt ja normalerweise auch über die Seite, wo Riasson gespielt hat.
Deswegen sage ich ja, dass ich wollte dein Argument nur bekräftigen, dass Riasson halt durchgespielt hat und Couto dann nicht für Riasson kam, sondern sogar für Benzemaini. Also, ja.
Ja, deswegen, das ist für mich ein absolutes Statement und ich habe auch das Gefühl generell, dass Riasson das rein vom Körperlichen her auch komplett gehen kann. Selten verletzt und so weiter, auf den kannst du dich verlassen. Auch besonders defensiv, das sage ich immer wieder, dass Dortmund auch diesen Ausgleich braucht, einen defensiv stärkeren zu haben. Ich meine, wie oft, keine Ahnung, steht Riasson komplett beschissen oder geht über seine Seite besonders viel. Das passiert wirklich sehr selten und ich glaube, dass zumindest auf seiner Seite da aktuell kein Vorbeikommen ist. Mit Rotation ist da sicherlich mal was möglich, aber wenn, sehe ich da eher die andere Seite, aber das wäre mir alles viel zu offen und bei dem Preis von Couto, ich weiß es gerade gar nicht
so 17,6 genau, habe ich so nachgeschaut.
Ja, der könnte von mir aus auch 8 kosten und ich würde ihn nicht aufstellen.
5 von 7 gespielte Pässe, also er hat fast 20 Minuten gespielt, 5 von 7 angekommene Pässe, 0 von 1 Flanken, 0 von 1 präzise lange Bälle, 0 von 1 gewonnene Bodenzweikämpfe, also non-existent. Dementsprechend, also, ja. Nee, so sehr man da wahrscheinlich auch mit dem Gedanken romantisiert, dass der echt was sein kann, Riasson ist so ein bisschen der Platzhirsch, ist schon länger mit dabei und den da wirklich konstant zu verdrängen, ist eigentlich gerade in diesen Champions-League-Wochen auch ein Ding der Unmöglichkeit. Also Jan Couto hat definitiv da Potenzial, aber 17,6 Millionen, wenn der irgendwann unter 10 kostet, kann man sich Gedanken machen, ob man einen Bock hat, drauf hat zu gamblen. Aber ansonsten wäre das für mich auch nichts. Felix ein Match hat gespielt, aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Das war wahrscheinlich deswegen geschuldet, dass Sabitzer bei der Nazio unterwegs war und dort eben recht viel gespielt hat. Und ein Spieler, über den ihr jetzt noch philosophieren dürft, ist Karim Adeyemi. Ah, shit. Here we go again. Für die Leute, die vielleicht ihre erste Saison managen, das ist jetzt die dritte in Folge, wo wir immer mal wieder solche Karim Adeyemi-Phasen drin haben. Der geht jetzt für exorbitante Summen. Ich habe heute Morgen in meinem Rückblick gesagt, jeder, der den jetzt teuer verkauft, hat alles richtig gemacht. Genau wie André bei uns in der Liga, hat den bei 16 Millionen Marktwert für 20 an Felix verscherbelt, um den Hype mitzunehmen. Das sind genau die Transfers, die ihr jetzt auch machen solltet. Gebt den Jungen teuer ab, holt euch nochmal das Cash mit, weil der Mann ist die Definition von einem One-Game-Wonder. Der macht das immer wieder, dann ghostet der 5 Spiele und ja, zumindest das ist meine Meinung. Vielleicht seht ihr das ja anders.
Ich sehe es schon ein bisschen anders, weil er die letzten Jahre auch dann immer nicht unbedingt geghostet hat, aber dann ja irgendwelche Formschwankungen drin hat oder komplett ja sich irgendwie schwer verletzt oder so, was sogar auch meistens dann ja zu wenig Konstanz überhaupt über die gesamte Saison bei ihm geführt hat. Ich würde mir das bei so einem Spieler, der so viel Potenzial mitbringt, für so wenig Geld erstmal immer anschauen. Also der hat jetzt Startelf gespielt, 79 Minuten und wurde dann erst ausgewechselt. Ist natürlich diese Rotationssache auch in der Zukunft, die besonders Dortmund und so weiter haben so viele Spiele. Das kann nur stressig werden mit solchen Spielern. Aber ich glaube, für das Geld, was er aktuell nur kostet, würde ich einfach abwarten. Nächsten Spieltag schauen oder jetzt unter der Woche, ob er Champions League spielt und so weiter. Das wäre für mich keiner, den ich jetzt auf Krampf direkt abgeben würde, weil ich weiß, dass er das kann. Und wir haben auch schon oft gesagt, dass er es Kickbase-technisch richtig drauf hat. Das würde ich nicht missen wollen, wenn er dann trotzdem nochmal abgeht.
Ja, wenn ich ihn hab im Kader, würde ich ihn auch behalten. Teuer kaufen würde ich ihn nicht. Aber jetzt erstmal Champions League-Spiel abwarten und dann nochmal das nächste Wochenende, denke ich, je nachdem, wie viel er spielt jetzt unter der Woche. Und sonst, glaube ich, für den Preis kann man den kleinen Gamble schon eingehen, weil der wird jetzt eh sehr gut steigen und ob man ihn jetzt für 20 Millionen verkauft oder nächste Woche nach dem Spieltag dann für 18,5 oder 19 Millionen, wenn er da steigt, weil er bestimmt so hoch geht innerhalb von 1,5 Wochen. Dann würde ich ihn noch halten und das nächste Spiel auf jeden Fall mitnehmen.
Okay, von mir gibt es ein No, von euch beiden gibt es ein Vielleicht. Können wir, glaube ich, mal so festhalten. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum ersten Spiel in der Samstagskonferenz. Dort verliert die Borussia das Mönchengladbach nach einem wieder recht couragierten Auftritt mit 1:3 gegen den VfB Stuttgart, die das einfach eisekalt gemacht haben. Und ja, ihr könnt gerne mal eure Gedanken zum Spiel freien Lauf lassen.
Ja, ich glaube, das wilde Spiel, was man auch erwartet hat. Keine Ahnung, ich glaube, Stuttgart setzt sich einigermaßen verdient durch, weil die Chancen einfach besser waren. Aber ich meine, Gladbach hat auch richtig gut mitgespielt. Mit 15:12 Torschüssen spricht das ja sogar eher für Gladbach. Ich fand aber trotzdem, dass Stuttgart irgendwie mehr den Vibe gegeben hat, dass sie das am Ende auch ziehen, was sie auch gemacht haben. Aber ja, ich glaube, du hattest es in deinem Rückblick auch schon gesagt. Gladbach setzt halt jetzt auf eine andere Spielweise. Dann ist es halt am Ende nicht irgendwie 0-1 oder so. Für Stuttgart, sondern sind halt eher Tendenz zu wilderen Spielern, weil man halt die starke Offensive hat und darüber halt auch die Spiele gewinnen will. Wenn die dann halt nicht trifft, dann kann für mich ein Spiel so ausgehen und ich glaube, das passt, glaube ich, auch ganz gut so als Fazit zu dem Spiel.
Ja, denke ich auch. Die Abwehr, was wir schon oft gesagt haben, ist natürlich ein Problem. Stuttgart hat auch gute Offensive, aber jetzt nur mal, um Itakura mal kurz rauszuheben, da gewonnene Bodenzweikämpfe 2 von 6, gewonnene Luftzweikämpfe 0 von 2, erfolgreiche Ballabnahmen 1 von 2 ist okay, aber jetzt auch nicht viele Aktionen gehabt und dann auch im Spielaufbau zielgenaue lange Bälle 1 von 8 und Elvedi hat auch nur einen von 2 zielgenaue lange Bälle, also sind defensiv beide nicht überragend, aber auch im Aufbau nicht so gut, deswegen hast du halt, keine Ahnung, da hinten passt halt einfach nicht so gut. Die Außenverteidiger Netz und Skelly wie immer auch nicht so stark. Vor allem Skelly ist einfach, ja, der ist halt einfach nicht gut genug.
Der hat von Liga Insider eine 5,5 bekommen.
Das ist, Digga, der müsste eigentlich jedes Spiel eine 6 bekommen, Mann. Das ist so ein Fußkrüppel.
Ja, ich hätte lieber Liner, der mit Herz und Seele dabei ist und die Leute
dann wenigstens umhaut. Verstehe ich auch nicht, dass der gar nicht die Chance bekommt.
So ein kleiner Giftzweck, den jeder hasst, wenn man gegen ihn spielt. Aber ich meine, sowas braucht man auch. Ja, und Stuttgart hat das solide gemacht. Ich meine, man hat Rieder, der 2 Assists gemacht hat, was sehr, sehr cool ist, wenn man den aufstellt. Aber das, was natürlich auch lucky ist, Champions League-Situation, kann natürlich sein, dass man ihn, also jetzt auf jeden Fall abwarten, was in der Champions League spielt. Und wenn er da 10 bis 20 Minuten nur bekommt, dann wird er am Wochenende wahrscheinlich auch wieder spielen. Deswegen kann man da die Rotation eventuell absehen, dann ist er natürlich cool. Wenn man jetzt hat, dann Jackpot, aber teuer kaufen würde ich ihn auf jeden Fall nicht. Und sonst hat man halt die Stammbesetzung, die da gut gespielt hat. Leveling, der Einzige, der ein bisschen abgefallen ist, aber ja, das ist eh jemanden, den ich mir nicht holen würde, weil er schon recht teuer ist und der auch rotationsanfällig ist, wenn man das so sagen kann.
Wenn man den bis jetzt hatte, hat man alles richtig gemacht, aber jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, den zu verkaufen. Ich glaube, der kostet auch 15 Millionen oder so, das ist halt einfach viel zu viel Geld. Ja. Ich will einmal ganz kurz ganz liebe Grüße an die Tim Kleinitz-Sekte da draußen. Ja, wir sind alle hier im Fanboy-Boot und da will ich noch einmal kurz reinreiten. 4 Schüsse, 15 Pässe an den Mann gebracht, was für ein Stürmer super ist. Und 5 gewonnene Luftzweikämpfe, 2 gewonnene Bodenzweikämpfe, wie immer geackert ohne Ende, Großchancen kreiert. Einfach eine geile Sau, ohne Spaß. Ich glaube, der hat 62 Punkte oder so gemacht bei einer 3-1-Niederlage gegen Stuttgart. War auch der bestbewertete Spieler bei der Borussia. Ich liebe den Mann einfach. Ich habe mich komplett verliebt. Ich werde mir auch safe noch ein Trikot ziehen. Am besten dieses schwarze dritte Auswärtstrikot, es ist wunderschön.
Es geht wieder los.
Ja, und das Ding ist, diesmal habe ich wenigstens den Grund dazu. Also letztes Jahr war das ja mit Schwanschara vollkommen sinnfrei, aber dieses Jahr habe ich wenigstens den Grund dazu. Was ich noch rausheben will, du hast eben schön gesagt, mit den Innenverteidigern gehe ich voll mit. Was Gladbach halt dieses Jahr gut macht, die verteidigen im Gesamtkonstrukt halt sehr, sehr gut. Also die Raumbesetzung ist verdammt gut, die lassen sich nicht auseinanderziehen und das ist der einzige Grund, warum du mit der fast schon mangelhaften Individualqualitäten der Verteidigung trotzdem so gut defensiv teilweise stehst. Stuttgart war einfach unglaublich effizient in dem Spiel. Demirovic, wenn der sich gut bewegt, ist er auch sehr schwer zu verteidigen. Aber ich gebe dir recht, also wenn man einfach nur die Spiele an sich anschaut als Individualperformer, dann ist das halt immer noch nichts. Und das ist auch der Grund, warum ich vor der Saison die ganze Zeit gesagt habe, ich sehe bei den Gladbachern in der Offensive eine Menge Potenzial und defensiv halt gar nichts. Weil sie es aber, wie gesagt, hat Gerry Suane endlich mal geschafft, sein System einigermaßen gut zu etablieren. Und das sieht auch, wie gesagt, in der Gegenbewegung meistens ziemlich gut aus. Alassane Plea ist nach 29 Minuten verletzt ausgewechselt worden. Dürfte nicht allzu schlimm sein, aber für ihn kam nicht ein sehr interessanter Mann mit Robin Hack. Der scheint noch nicht fit genug zu sein. Ich will trotzdem über Robin Hack reden. Habe ich einfach die Robin Hack-Fanbrille auf oder findet ihr den genauso geil für die nächste Zeit?
Ja, ich finde ihn geil, aber ich weiß nicht, ob ihn Seoane so geil findet. Allein, dass er schon einen Boom gebracht hat und dann meint, er will ihn für die Tiefe bringen und nicht, dass Hack noch nicht fit ist, weil ich glaube, fit war er schon. Aber ein Kumu hat auch gar nichts, also der hat ja nichts zustande gebracht, deswegen. Und Hack nach seiner Einwechslung auf jeden Fall sehr, sehr gute Akzente gesetzt. Also ein Kumu 6 von 12 Pässen angekommen. Er war der Assist 0,01, Expected Goals 0,21, also.
Ich versteh's auch nicht. Also, Hack halt ist so viel besser als Ngumu. Das muss ja damit der Fitness zusammenhängen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Seoane nicht auf den setzt, weil Robin Hack war letztes Jahr eigentlich immer Stammspieler. Genau. In der Rückrunde letztes Jahr war der absoluter Stammspieler. Ich glaube, so eine Frage der Zeit, wann er wieder reinkommt.
Da spricht Kickbase auch so ein bisschen für sich. Ngumu geht da mit minus 7 raus und Hack hat 55 Punkte so gemacht. Krass,
Alter.
Ja, der war
also, hat echt Gas gegeben, Mann.
Den würde ich auf jeden Fall auch nochmal auf der Liste haben.
Ja. Ich habe schon dreimal überlegt, Jakob zu schreiben, aber ich bin mir eh sicher, dass er nicht verkaufen wird, deswegen lasse ich es einfach direkt.
Du kannst mich wie Marcel ja auch mal fragen, ob ich Gnabry abgebe.
Als ob, Digga, Marcel, raff dich, Junge, what the fuck. Na egal, wir machen weiter mit dem VfB Stuttgart. Es gibt auf jeden Fall noch 2 Spieler, über die ich reden will. Einmal Ermedin Demirovic. Hätte man diese Frage vor dem Spiel gestellt, hätten alle Besitzer gesagt, ich gebe den ab, so eine Scheiße, jetzt macht der 2 Buden und plötzlich ist wieder der beste Stürmer in der App. Da könnt ihr einmal so ein bisschen eure perspektivische Meinung zu abgeben. Ist das jemand, auf den ihr jetzt setzen würdet? Und genau dasselbe gilt für mich für Fabian Rieder. Könnt ihr recht kurz machen, aber einfach eure Meinung dazu.
Ja, wenn ich in die Glaskugel schauen kann und weiß, dass beide spielen, dann stelle ich die auf.
Ja.
Aber generell sind das beides keine Spieler, die ich wegen der Rotation so geil finden würde, weil einfach zu viele Alternativen da sind. Also hätte ich nicht so Bock drauf.
Jo. Ja, auf Demirovic hätte ich auch nicht so Bock drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Rieder habe ich ja schon am Anfang gesagt. Aber ich würde noch kurz auf Chase eingehen, weil ich von der Innenverteidigung auch erstmal die Finger lassen würde, außer Chabot, den kann man sich reinstellen, aber sonst die andere Position würde ich auch erstmal außen vor lassen.
Right, perfekt. Dann können wir das Spiel auch abhaken, gehen weiter zum SC Freiburg, die zu Hause mit 2:1 gegen den VfL Bochum gewinnen. Junior Adamu macht sein erstes Bundesliga-Tor und legt direkt auch nochmal einen nach. Habt ihr das Interview danach gesehen mit Grifo?
Nee, habe ich nicht.
Schade, übelst lustig. Grifo wurde interviewt, dann kam, ist Adamu vorbeigelaufen und dann hat er so den Interview einfach komplett ignoriert und schreit Adamu so an, ja, jetzt musst du mir eine Pizza, Salami, ein Schaf ausgeben und einen Teller Pasta bitte. Für die zwei Tore. Ihr müsst ihr euch angucken, todeslustig. Ja, auf jeden Fall gewinnt sie durch eben diese beiden Tore mit 2:1. Ich habe ja ein dickes, fettes 2:0 erwartet. In der Halbzeit gab es eine Menge Wechsel. Ihr dürft gerne einmal ein bisschen das Spiel durchgehen.
Ja, also generell wollte ich gerade nochmal sagen, was ich immer mache, ist einfach die Punkte beim Live-Matchday durchschauen. Das kann natürlich nur jeder machen, der auch das Abo hat. Aber wenn ihr das habt, dann guckt da wirklich durch und auch nach den Spielen. Es sind immer mit die interessantesten Spieler, die die meisten Rohpunkte machen. Also da sind immer so die größten Sachen drin. Du hast es auch im Rückblick erwähnt, dass du ja auch auf einen Kübler eingegangen bist, auf einen Grifo, der mit Assist 268 Punkte und so macht. Das sind alles Spieler, die super, super interessant sind. Auch ein Doan mit 112, ohne Tor und sogar ausgewechselt. Das sind alles so Kandidaten, auf die man safe achten muss. So generell zum Spiel ist auf jeden Fall enger gewesen, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich finde, Bochum macht es eigentlich jedem Gegner relativ schwierig diese Saison. Auch wenn dann offensiv wirklich fast gar nichts geht bei Bochum, machen sie es defensiv auch ganz vernünftig, obwohl natürlich jetzt auch der Torwart mit vielen wilden Aktionen dann am Ende da als Top-Punkt herausgeht. Aber ich finde, gegen Bochum ausstellen, wir kommen später noch zu einem anderen Verein, wo ich glaube ich in der Championship jetzt jedes Mal 3 Spieler ausstellen werde. Aber Bochum ist glaube ich nicht der Verein, gegen den man so geil ausstellen kann.
Ja, denke ich auch. Die Innenverteidiger natürlich sehr stark gepunktet. Ich würde das jetzt als Lückenfüller ist okay, aber finde ich schon relativ teuer. Medisch ist gut gefallen auf 6,3, die kann man auf jeden Fall einpacken. Masovic mit 7,6 finde ich schon irgendwie ein bisschen teuer. Ich meine, wenn man das Geld hat und einen Lückenfüller braucht, dann kann man es machen. Aber ich habe Medisch auch abgegeben vor der Länderspielpause, weil er da einen Fehler gemacht hat. Dann gut gefallen ist und ich keinen Bock hatte auf den Marktwertverlust und dann die Unsicherheit, ob der dann wieder gut punktet, was er jetzt natürlich gemacht hat, aber das kann man nicht wissen. Und ich finde, Masovic und Medisch hat man jetzt auch schon gesehen, ist halt fehleranfällig einfach. Allein schon, weil du beim Bochum spielst und oft viele Aktionen hast, da ist die Fehlerquote natürlich auch höher. Deswegen, ja, kann man sich reinstellen, aber würde ich jetzt nicht, es sind keine Spieler, die ich overpay, einfach nur so lückenfüllermäßig aufstellen. Ja, Ginter jetzt endlich, ich glaube, jetzt ist echt die Zeit, dass er mal spielen muss. Der war jetzt nicht überragend, auch nicht viel besser als Lienhardt, aber allein, dass er halt 2:0 in der Halbzeit sozusagen rausgeht, dann zeigt er schon, dass er mehr Stabilität gebracht hat. Und einfach die Ausstellung auf dem Platz ist bei dem Ginter schon höher als beim Lienhardt. Rosenfeld hat es auch sehr stark gemacht. Deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass Ginter Rosenfeld da spielen. Das muss man mal abwarten. Und sonst hat Pau, glaube ich, die wichtigsten Sachen schon gesagt. Natürlich noch Grüße raus an Niklas Levinson, der den Podcast ja auch aktiv hört, wie wir wissen. Hat gecallt, dass Freiburg ein Tor kassiert und hat Nico einfach mal random gefragt, wer das Tor macht und er hat, glaube ich, Boadu gesagt, einfach so aus dem Bauch raus und stimmt auch, also das erste Tor im Pokal und in der Bundesliga hat echt Boadu gemacht für Bochum, wenn ich jetzt nicht falsch im Kopf habe, aber auf jeden Fall GG.
Ich glaube, im Pokal haben die kein Tor gemacht.
Ja, eben. Aber ich weiß nicht, ob er Boadu gesagt hat im letzten Podcast, aber ja. Die predikten ja immer die Ergebnisse und er hat halt irgendwie 3-1 oder 2-1 gesagt und hat Nico gemeint, einfach mal so Bauch raus, was er meint, wer das Tor macht bei Bochum, das erste.
Ja, ja, check ich.
Und ich glaube, er hat Boadu gesagt.
Habe ich letzte Woche als Kaufempfehlung rausgehoben. Aha.
Sehr gut. 71 Punkte mit Tor.
Ey, aber ihr habt jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen, ich war ganz kurz weg, ihr habt ganz kurz über Bochum mit Sicherheit auch geredet. Jetzt nächstes Spiel gegen Kiel, da kann man die noch einmal mitnehmen als Lückenfüller, aber all in all ist das keine Mannschaft, die auch nur irgendwie Punkteattraktivität ausstrahlt. Also mein Danny DeWitt-Call am Anfang, den bereue ich auch ein bisschen. Ich werde den jetzt nochmal gegen Kiel mitnehmen und dann wahrscheinlich, dann geht der sofort an den Markt. Also ich glaube, das ist keine Mannschaft, auf die man hier dieses Jahr großartig setzen sollte.
Ja.
Yes. Aber Freiburg für die nächsten Wochen finde ich eigentlich ganz cool. Das noch zum abschließenden Satz an der Stelle. Gut. Wollt ihr noch was sagen?
Nö.
Nee. Dann Vamoth a la Playa. Wir gehen zum 4-1 der TSG gegen Bayer 04 Leverkusen. Es ist die Victor Boniface-Show. Er lässt einmal die Hosen fallen und holt dann Hoffenheim komplett auseinander. Brass hat er auch mal ganz kurz in den Kindergarten zurückgeschickt. Der hat den so eingeschult, Alter. Das war wirklich, also, das war wirklich Man Against Boys. Der hat den komplett auseinandergenommen. Das so wirklich no chance. Das war wie, als würde ich gegen einen Bambini in einen Zweikampf gehen. Also Boniface wieder Prime Boniface und auch genau der Grund, warum ich die ganzen letzten Wochen gesagt habe, ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, den in irgendeiner Art und Weise abzugeben. Konnte mir jetzt auch in der Home-Liga sichern, weil der Manager auch nicht zufrieden war. Sehr, sehr geil. Freue ich mich auf die nächsten Wochen mit meinem Victor Habibo. Ja, die TSG spielt tatsächlich gut mit. Macht auch gar nicht so verkehrte Punkte, gerade im Spielaufbau. Ranac auf der Bank, könnt ihr gerne auch gleich mal euren Senf dazu ablassen. Und insgesamt Leverkusen von den Rohpunkten her wieder back in alter Leverkusen-Manier.
Ja, safe. Also wenn du dir die Top-Punkte bei Leverkusen anschaust, dann ist das genau das, was du für dein Geld haben möchtest. Xhaka 240, Grimaldo 255, Wirtz 272 und Boniface sogar über 300. Das ist genau das, was man für sein Geld haben will, und das hat Leverkusen auch komplett abgeliefert. Ich glaube, wir hatten sie alle irgendwie Top 2 vor dem Spieltag gesagt.
Wir haben gesagt Bayern 1, Leverkusen 2, ja.
Ja, deswegen, ich glaube, da haben wir auch mal ganz gut gehittet. Haben uns ja letzte Woche noch gefragt, wie gut wir da sind. Ich fand es gar nicht so schlecht, wie wir es diese Woche gemacht haben. Nee, generell, weiß ich nicht. Hoffenheim hat, ja, weiß nicht. Ich habe zu den Kollegen auf der Arbeit, wo ich es geschaut habe, auch gesagt, wenn hier irgendwas passiert, dann kann das nur über Kramaric gehen. Der geht da am Ende noch mit guten Punkten raus. Ansonsten ist es aber eine ziemliche No-Show von Hoffenheim gewesen, und sich so zu überrollen zu lassen im eigenen Stadion, weiß ich auch nicht, ob das immer so Not tut, aber weiß nicht, was du eben zu Boniface gesagt hast, kann ich nur so unterstreichen. Das war wirklich einfach nur krank.
Wer denkt, ihr habt mehr Punkte gemacht, Bayern oder Bayer?
Bayern.
Ja.
Natürlich, weil wir haben es ja auch gecallt, ne? Ist ja selbstverständlich.
Ja. Also Bayern hat 2600?
Nee, Bayern hat 2350 und Leverkusen 2111 gemacht. Also schon ein guter Unterschied. Easy. Aber da merkt man halt einfach, hier ist Qualität im Podcast. So, mach weiter, Jakob.
Ja, also Grilich zum einen muss man natürlich auch nochmal kurz rausheben, da den Paul jetzt auch wieder im Team hat, der macht auch coole Punkte, ist halt immer ein bisschen.
Dieses Hey.
Ich habe immer auch den.
Alter, das ist Trigger so geisteskrank.
Ich habe immer auch dieses Erkältungsgrillage
im Kopf.
Letzter Spieltag ist er mal wieder ausgefallen, aber letzte Saison war er stabil da, deswegen kann man das schon machen. Stach jetzt nur 56 Punkte sofort abgeben, ist natürlich ein Kickbase-Flop.
aber da müssen wir wirklich drüber reden, weil Stachi hat wieder Mittelfeld gespielt. Was soll denn das jetzt? Matarazzo wirft. Letzte Woche, er sagt auf der Pressekonferenz, Stach auf der ZIV-Position hat für mich teilweise Weltklasse-Vibes. Was macht er die Woche? Ach komm, wir switchen wieder. Stellt Grilich in die ZIV und Stach im Mittelfeld.
Ja, aber Stach im Mittelfeld hat auch immer gut gepunktet.
Das macht ja auch Sinn.
Leverkusen
war halt einfach
da. Ja, ja. Aber der ist trotzdem noch ein geiler Punkter, deswegen. Und was man dazu denkt, darüber braucht man nicht groß reden, weil das kann man eh nicht predikten. Auch mit der IV, keine Ahnung, wer da spielt, wenn das jetzt so. Es war jetzt. Also Leverkusen hat die wegdominiert, die hätten noch mehr Tore schießen können. Das war auch schon sehr eindeutig mit 3,56 Expected Goals zu 0,92. Aber, ja, keine Ahnung. Ich finde Grilich interessant und den Rest von der IV würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Im Mittelfeld natürlich Stach interessant, der Rest ist mir eigentlich auch relativ egal. Die Schienenspieler kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und vorne Kramaric plus Berisha und Bülter hätte ich auch keinen Bock drauf. Das glaube ich, mehr braucht man zu Hoffenheim nicht sagen. Und bei Leverkusen fand ich es interessant, dass sie Top 11 gespielt hat, bis auf Teller. Ich glaube, Terry ist auch fast mit einer Top 11 oder 50-50 mit Adli, deswegen kann man es mit Top 11 betiteln. Teller war auch der Einzige, der abgefallen ist, der nicht so gut war. Dafür ist dann Frimpong ja auch gekommen, der 57. hat da auch nochmal einen Assist gemacht und gute Leistungen gebracht. Deswegen sind auf jeden Fall in Form und haben auch nicht rotiert, wie es ja vorneweg schon bei Liga Insider zumindest sehr viele Pfeile gab. Also auch interessant zu sehen, dass sie da jetzt noch nicht das Rotieren anfangen, was natürlich auch ein bisschen komisch wäre, jetzt vor dem ersten Champions-League-Spiel, bevor man hier jetzt erstmal das erste Spiel verloren hat in der Bundesliga, direkt zu rotieren, wäre komisch gewesen. Aber haben sie auch nicht gemacht und haben auch Hoffenheim ordentlich eingeschult.
Ja, ich finde wieder, man hat gemerkt, Jeremy Frimpong, wenn die den im Sommer verloren hätten, also der ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber auf dieser rechten Schiene. Das ist wirklich extrem, was der da für einen Unterschied macht. Will ich nochmal rausheben. Ja. Also ich fand Teller wirklich sehr schwach, sehr stark abgefallen. Terry, ich glaube wirklich, wie du sagst, der ist aktuell A11. Wäre das deswegen Spieler, auf den ich gehe? Auf gar keinen Fall. Nee. Weil das ist halt wirklich, das ist, glaube ich, die krasseste Rotationsposition der ganzen Mannschaft. Diese zweite Halbposition hinter der Spitze. Also lasst euch da nicht verleiten. Wenn ihr den jetzt hattet, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und den kann man mit Sicherheit auch gerne mal in der Championship irgendwie picken. Aber in der Liga, ich glaube, so Spieler sind es einfach nicht. Vor allem, wenn der schon 15, 16 Millionen kostet, das frisst einfach zu viel Budget.
Ja, hundertprozentig.
Ja. Geil. Alex Garcia und Adli Mukiele, Schick und so kann man sich auf jeden Fall unter der Woche mal mitnehmen. Die haben jetzt auch ein Spiel unter der Woche. Und Liga Insider hat auch mit einem Insider von Leverkusen Kontakt. Tobi vielleicht im Livestream am Freitag ja auch ein paar Informationen. Aber dann kann man mal heraussehen, ob da Rotation ist, dann kann man die cool aufstellen, aber langfristig würde ich mit den Spielern auf jeden Fall nicht planen.
Also mein Insider hat, ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile einen richtig guten, normalerweise, also das hat bisher alles Hand und Fuß gehabt und jetzt an dem Wochenende hieß es, also ich darf sagen, ich habe extra gefragt, auch für den Rückblick, er meinte Adli 100% gesetzt.
er hat und Würz auf der Bank.
Was, und?
Ja. Und Würz auf der Bank, aber ja, das hat Liga Insider auch gesagt.
Ja, das war, also... keine Ahnung, ich kann es nicht verraten, wie er zu diesem Argument gekommen ist. Ich darf nur sagen, dass er sich dafür entschuldigt. Das ist so ein Quatsch, Alter. Das ist auch so, dass die Leute sich dann dafür entschuldigen. Ist doch voll geil, wenn man überhaupt Insider-Informationen bekommt. Hab das Ganze dann auch an Liga-Insider weitergeleitet, beziehungsweise war da in Rücksprache mit Bennett, beste Grüße. Ja, ist dann leider nicht aufgegangen. Normalerweise kann man sich aber da schon ganz gut drauf verlassen. Und ja, da kann man auch den ein oder anderen Insider-News, wie du sagst, entweder bei mir im Stream oder bei der Liga-Insider-Formation mitnehmen. Nicht nur da, sondern auch bei anderen Mannschaften. Wollt ihr noch was ergänzen zum Spiel?
Nö, nicht wirklich. Ich habe gerade nur gesehen, dass Stach gefühlt in der zweiten Halbzeit irgendwie nur 10 Aktionen hatte. Was irgendwie lustig aussieht im Live-Match-Day, aber...
Ja, irgendwann ist Hoffenheim eingepresst worden. Also die hatten tatsächlich auch Ballbesitzpassagen mal ganz gut mit dabei, wo ich dachte, was passiert denn hier? Wo die wirklich mit der ganzen Mannschaft in der gegnerischen Hälfte waren. Also schon sehr, sehr balldominant. Wäre für mich eher ein Indikator dafür, dass man auf die TSG in den nächsten Wochen setzen kann. Also egal, welchen vakanten Spieler der jetzt habt. Selbst wenn die jetzt bisher noch nicht so geil gepunkt haben, schaut euch, wie gesagt, die nächsten 7 Spiele an. Da haben die 6 leichte Gegner. Die sollte man jetzt zumindest mal noch festhalten. Vor allem jetzt, wo die Rotation halt noch nicht so ganz gestört kickt, wie vielleicht in den nächsten Wochen. Was spannungsmäßig,
ja? Ja, eine Sache noch. Du hattest ja Ranac noch angesprochen, yes, über den wir jetzt noch nicht geredet haben. Ich hab ein bisschen mit Jan, unserem Ex-Mitglied der Champions League, drüber gesprochen. Tobi hat immer einen starken Fable für Neutransfers. analysiert die statistisch komplett auseinander und sieht dann den perfekten Fit in einer Mannschaft. Was man aber immer dabei sehen muss, ist, dass halt einfach andere Spieler die komplette Sommerpause oder Sommervorbereitung mitgemacht haben. Egal, wie da jetzt die Qualität ist und wie er vorher gespielt hat, man muss das immer beachten, dass das Zeit braucht, bis ein Spieler wirklich komplett da ist. Das dauert beim anderen ein bisschen kürzer, wie bei, weiß nicht, Erling Haaland oder so. Und bei anderen dauert es eben, ja, teilweise auch eine ganze Halbserie oder so. Ich meine, wie oft haben Wintertransfers gar nicht eingeschlagen oder so. Und wenn dann ein Spieler eben wie Ranac jetzt rund um den Deadline-Day kommt, ja, dann kann das manchmal auch so enden, wie es jetzt geendet ist. Genauso wie beim Koulirakis bei Wolfsburg, hat ja, glaube ich, auch gar keine Minute gespielt. Habe ich auch vielen in der DM geschrieben. Da haben sich welche in der Innenverteidigung festgespielt. Geht nicht davon aus, dass ein Spieler, der vermeintlich besser ist, sofort in der Startelf steht. Das wollte ich noch kurz gesagt haben.
Top Call, ehrlich, Top Call. Das war auch definitiv ein Fehlkauf. Das kann ich aber auch, wie gesagt, dieses Jahr, ich bin ein neuer Tobi. Ich habe das auch schon in den Videos gesagt. Das war definitiv ein Fehlkauf, weil wie du sagst, es wurde auch sogar wortwörtlich auf der PK gesagt, ja, wir schauen mal, wie schnell die sich integrieren lassen können, die neuen Spieler. Es sind ja eine Menge neue Spieler bei der TSG noch später zugekommen, aufgrund der Kadersituation. Und es wurde wortwörtlich gesagt, dass das halt einfach noch ein bisschen dauern kann. Und ja, da darf man dann nicht so blauäugig sein. Vor allem, ich habe ja auch immer gesagt, Ranac ist jetzt kein, der wird kein Punktegott sein. Der wird halt einfach ein guter Punkter sein, da gehe ich stark von aus. Ich werde ihn jetzt nochmal über diese Woche mitziehen, werde mir die Pressekonferenz anschauen, weil er steigt auch noch ganz gut. Sollte auf der Pressekonferenz sich das danach anhören, dass Drexler nochmal spielt, dann sollte man den vor dem nächsten Wochenende auch abgeben, beziehungsweise da halt einfach den Marktwert-Peak mitnehmen. Ja, weil das wäre jetzt gerade, also jetzt heute, wäre es dumm, ihn zu verkaufen, weil er steigt, obviously, und man die Woche halt einfach abwarten kann. Man sollte sich jetzt aber, ähnlich wie ich es sonst immer gemacht habe, jetzt nicht daran klammern und sagen, ey, der spielt bald, und dann stehst du in 3 Wochen immer noch da und hast den immer noch im Team. Ja, darf man einfach da nicht zu lange dran festhalten. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel, der Nullnummer, Leipzig gegen Union. Ich glaube, das können wir sehr, sehr kurz machen. Aufstellungsmäßig gab es für mich eigentlich nur die Überraschung, dass Gertruida direkt gestartet ist. Auf der RIV-Position kann ein Indikator dafür sein, dass in den nächsten Wochen dann die Dreierkette bei RB weiterhin gespielt werden wird. Und leider ist halt dann, was heißt leider, aber ich habe vor dem Spieltag gesagt, wenn die Viererkette spielen, sind Gertruida und Henrichs Verkaufs-Must-Haves, also die musst du weggeben, Und wenn sie Dreikette spielen, sind es gefühlt die geilsten Verteidiger für 20 Millionen, die ihr kaufen könnt. Und jetzt steht man da und denkt sich, ja shit, was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Deswegen, da will ich auf jeden Fall eure Einschätzung hören. Zusätzlich natürlich, wenn ihr noch andere Gedanken zu dem Spiel habt.
Ja, ich kann mal anfangen. Ich gehe jetzt nicht von durchgängiger Dreikette aus bei Leipzig. Rose hat schon immer da mal ein bisschen gewechselt. Ich finde Gerd Reuter oder Gerd Reuter, oder wie der heißt, keine Ahnung. Er ist ein geiler Spieler, aber ich glaube auch, dass die da einfach zu viele gute Spieler haben und da auch viel rotiert wird. Aber auf langer Sicht ist der, glaube ich, schon ein Stammspieler und ein geiler Kickbase-Punkter. Aber Stand jetzt würde ich ihn nicht unbedingt haben wollen. Henrichs ist schon sehr teuer, ist auch ein cooler Punkter, aber auch mit der Dreifachbelastung hätte ich keinen Bock auf ihn, weil man mit Simakan jemanden hat, der auch gegen gute Gegner mal spielt. Kann natürlich sein, dass die in der Champions League dann eher mit Simakan spielen und Henrichs dann in der Bundesliga dran kommt, das muss man halt mal absehen. Wenn man das gut raussehen kann, das auch immer so ist, dann kann man ihn kaufen. Aber ich hätte auch keine Lust auf ihn. Auch wenn es beide jetzt.
Ja. Simakan ist nicht mehr bei RB.
Ah, lol.
Das ist Saudi gewechselt.
Ja, stimmt. Dann ist Henrichs natürlich schon besser. Aber ich weiß nicht. Also, ich gehe nicht von Dreikette dauerhaft aus und dann. Ich würde mich nicht ich würde die beide gerade nicht kaufen wollen.
Ja, weil es ist halt beides. Du investierst zweimal 20 Millionen, das ist halt einfach zu viel Geld. Ich weiß, dass die Leute sich dann denken, ja, aber was ist, wenn? Ja, wäre geil, natürlich, aber es ist gerade so eine Saisonphase, wo man das einfach nicht eingehen kann. Egal, also beide. Ich finde beide nicht attraktiv. Weil wie gesagt, wenn sie Viererkette spielen, sind beide komplett unattraktiv, weil es wirklich ein 50-50-Duell ist. Und wenn sie Dreikette spielen, sind beide übergeil. Aber du weißt halt nicht, was sie spielen. Es macht vom Kader her natürlich Sinn, Dreierkette zu spielen, weil du dann überall eine richtig krasse Top-Besetzung hast. Und ich gehe auch davon aus, aber ich glaube, es ist einfach ein Risiko, was es sich nicht auszahlen wird, dieses Risiko einzugehen.
Ja, und bei Dreierkette hat man es halt auch so, dass Champions League ist, glaube ich, der Fokus jetzt erstmal drauf bei Leipzig und dann Orban wird dann auch wieder spielen, der ist jetzt auch wieder verfügbar und Klostermann ist halt trotzdem immer noch einer der Lieblinge von Rose. Und ich glaube sicher, dass er in der Bundesliga ab und zu mal spielt und dann ein Gerd Reuter oder Gerd Reuter oder ein Henrichs mal rausrutscht, weil der halt auch beide spielen kann. Also Schiene nicht, aber in der Viererkette ein Rechtsverteidiger. Deswegen, ja. Bei Dreierkette ist Henrichs auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß nicht, Gerd Reuter kann auch Schiene spielen wahrscheinlich, gell?
Ja, die sind beide, also es ist quasi legit derselbe Spieler.
Ja, ohne Spaß. Deswegen, keine Ahnung. Also mit Klostermann hat man dann halt auch noch jemanden, weil Orban, glaube ich, immer spielen wird und dann wird es halt echt eklig. Deswegen für mich ein bisschen zu teuer und dafür ist Leipzig jetzt auch nicht die Übermannschaft. Ja. Die sind natürlich sehr gut, aber jetzt hat man auch gesehen, 0-0 gegen Union zu Hause in Leipzig ist jetzt auch kein Ergebnis, auf das man setzen kann. Deswegen, ja, nicht so. Also ich würde sie nicht kaufen, wie gesagt.
Ja, sehe ich vieles sehr ähnlich. Man muss auch, also allein als Henrichs-Besitzer muss man auch auf dem Schirm haben, dass Gerd Reuter halt auch so schnell jetzt in die Startelf gekommen ist. Das ist nämlich genau das Gegenteil wie bei Hanac, dass du den dann wen hast, der direkt in die Startelf kommt und scheinbar auch direkt voll integriert ist. Jakob hat es eben auch schon gesagt, ich würde auch auf jeden Fall Klostermann im Hinterkopf behalten. Der hat schon so oft gespielt, wenn man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Außerdem hat er auch noch Bestbewertung bei Liga Insider bekommen. Muss man einfach schauen, wie sich das wieder ergibt, wenn Orban wieder zurück ist. Zum Spiel selbst, ich glaube, wir haben es auch in der Preview gesagt, wie das Bochum-Spiel so grob am ersten Spieltag, nur dass es wahrscheinlich ein bisschen enger wird und genauso ist es gekommen. Am Ende kommt da jetzt keiner über ein Tor hinaus, also kommt keiner zu einem Tor, weil Union einfach besser verteidigt als Bochum. Offensiv geht es bei beiden Vereinen halt genauso viel, aber Jakob hat das gut zusammengefasst, dass Leipzig dadurch nicht attraktiv ist. In zwei Heimspielen gegen Bochum und Union musst du mehr Präsenz und mehr zeigen als das, was jetzt in den beiden Heimspielen gezeigt wurde.
Jo, passt. Können wir so stehen lassen.
Was interessant ist noch kurz, Benisch und Skarke bei der Startelf, was letzte Woche eigentlich schon hätte sein müssen. Also keine Ahnung, was man zu Union sagen soll, weil man hat jetzt drei Spieltage hintereinander gehabt. Benisch muss starten, hat er wieder nicht gespielt, dann hat er gespielt, als man dachte, er spielt nicht und jetzt spielt er wieder. Wo man dachte, ja, jetzt scheinbar hat er keinen oder wird er halt nicht Startelf spielen, weil Skarke ähnlich letztes Mal Assist gemacht, dann nicht viel gespielt, jetzt auf einmal Startelf, also keine Ahnung, was da vorne
Finger weg
los ist und ja, Finger weg auf jeden Fall.
Wenn dann Defensive, also um dann noch einen ganz kurz
rauszuheben. Ja, wie immer Union.
Ja, es ist halt so, du kannst die Dreierkette, eigentlich kannst du Vogt auch vergessen, hol Döki, hol Rönne, hol Leitschmidt, dann machst du alles richtig, vielleicht noch Rote, aber das war's. Leitsch übrigens mit einem Monsterspiel, ich glaube, 12 gewonnene Bodenzweikämpfe oder so, hat ja auch mal wieder 150 Punkte gedroppt, also der ist da aktuell sehr, sehr stark unterwegs, ist auch der balldominanteste Spieler im Spielaufbau, den kann man noch auf dem Zettel haben als sehr, sehr guten, stabilen Verteidiger, aber ist für mich jetzt auch kein Must-Buy, weil Union halt einfach nicht diese krasse Kickbase-Attraktivität hat. Das wird halt immer dieser Union-Block sein. Kann man von mir aus drauf gehen, aber ist auch kein Must-Buy an der Stelle. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Das ist der VfL Wolfsburg gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ja, Mamouche und Ekitike zaubern wieder. Und auf der Gegenseite hält Wolfsburg eigentlich ziemlich gut dagegen. Salih Özcan macht auch hier direkt sein Startelf. Oder die Startelf-Premiere, wird aber direkt zur Halbzeit ausgewechselt. Amura sieht die ersten Bundesliga-Minuten, macht da auch einen guten Eindruck und Kaminski schießt wieder Ecken. Das sind die Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, gar nicht so viel mehr. Also Frankfurt ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, die sind so gesplittet. Also die Verteidigung finde ich cool.
Zieht euch die Liga-Zettel-Bewertung rein, solange sie noch da sind. Also an die Zuhörer gerichtet. Genau dasselbe habe ich heute Morgen auch gesagt.
Ja, besonders über den Angriff, den lassen wir jetzt einfach mal draußen vor. Das haben wir, glaube ich, oft genug gesagt. Aber das Mittelfeld ist irgendwie nur so anwesend. Ich glaube, in der Konferenz wurde auch einmal gezeigt, wie Skiri irgendwie einen wegrotzt und Geld bekommt. Und das war für mich so die richtige Mittelfeld-Frankfurt-Aktion. Die sind da irgendwie das Spiel zu stören und halt auch irgendwie noch mit dem Aufbau integriert. Aber ja, alle relativ unattraktiv. Der Angriff ist stark, die Verteidigung sind alle solide. Für mich, Frankfurt-Verteidigung ist, ich glaube, ich hatte in keinem Kickbase-Jahr wirklich lange einen Frankfurt-Verteidiger, weder Außen- noch Innenverteidiger, weil die tendenziell mir dann einfach zu teuer sind. Koch macht 105 Punkte, aber kostet auch, ich glaube, 17,9 Millionen, ist mir definitiv zu teuer. Auch ein Tuta wird wahrscheinlich so viel weniger nicht kosten, auch mit 15,6 ist mir auch zu teuer. Sind trotzdem Spieler, die man aufstellen kann, aber ich weiß nicht, bei Frankfurt, die tendiert irgendwie immer dazu, ein bisschen zu teuer zu sein. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Ich glaube, ja, hier wieder viele Fans, auch, oder? Das spielt ja in Kickbase
ja,
auch eine
Rolle.
Ja,
das ist auf jeden Fall auch. Du meintest ja noch in Liga Insider schauen, bis man die Bewertung noch sieht. Man kann auch unten rechts bei dem Dropdown-Menü den Spieltag auswählen, dann kann man die Bewertung auch noch ein paar Wochen später oder ein paar Tage später anschauen. Falls sie schon weg sein sollte, wenn du das meintest.
Genau.
Als Info am Rand. Und Frankfurt, Paul hat schon alles richtig dazu gesagt, denke ich. Götze ist natürlich auch jemanden, auf den ich nicht so Lust habe, logischerweise. Ich glaube, den sollte man auch nicht kaufen. Mittelfeld ist auch nicht so relevant. Was natürlich gute Besserung an Trapp. Verletzungen sind immer eklig, aber ich glaube, das tut Frankfurt sogar ganz gut, wenn man so böse sein darf und mit Santos, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, hat man einen guten jungen Torwart und ich glaube, der könnte da ein bisschen Frische reinbringen, weil Trapp war echt nicht mehr gut die letzten ein, zwei Jahre und da, ja, ich glaube, das hätte Frankfurt auf jeden Fall schlimmer treffen können. Das wollte ich noch gesagt haben, den kann man auf jeden Fall auch einpacken und bei Wolfsburg hat man mit Arnold jetzt mal wieder nicht so ein gutes Spiel gehabt, aber auch ein schwerer Gegner, also immer noch. Der macht viele Standards, der ist der Kapitän. Ich glaube, auf den kann man weiterhin gut setzen. Ich finde auch Fischer interessant, weil der wieder gespielt hat, auch wieder gut gespielt hat. Ich glaube, der wird auch weiterhin erstmal spielen. Und Baku, scheinbar so ein Hasenhüttel-Liebling, weil er auch sehr variabel ist und in seinem Spiel an sich, der auch durchgespielt hat, das Tor auch erst nach Auswechslung von den ganzen Leuten gemacht hat. Also da auch so wahrscheinlich durchgespielt hätte, was natürlich auch immer ein Indiz ist, wenn da vorne ein Offensivspieler durchspielt, dann ist da auf jeden Fall Fokus drauf. Deswegen den finde ich auch noch sehr, sehr cool. Und die Innenverteidigung hat sich scheinbar auch, habt ihr ja vorhin schon kurz drauf eingegangen, erstmal einigermaßen festgespielt, weil die jetzt auch gegen Frankfurt, die gut in Form sind, ganz gut mitgehalten haben. Und ich glaube auch, dass da jetzt erstmal nichts fürs nächste Spiel zumindest getauscht wird, weil das auch noch ganz solide aussah.
Ja, kann man, denke ich, so stehen lassen. Ich glaube, wenn Wolfsburg irgendwann die ganze Qualität, die sie im Kader haben, irgendwie zusammenbekommen und da wirklich eine gute Elf formen, wo alles dann auch miteinander so ein bisschen klickt, dann kann das echt eine sehr, sehr gute Mannschaft sein. Weil ich finde schon, dass Hasenhüttl dann ganz guten Fußball etabliert hat jetzt mittlerweile, aber es passt halt irgendwie, viele Dinge passen halt noch nicht und das merkst du einfach in jedem Spiel. Du siehst immer gute Ansätze, aber es reicht halt einfach noch nicht für diese großen, konstanten Spielphasen. Und wenn die irgendwann reinkommen, dann kann ich mir echt vorstellen, dass die Mannschaft auch deutlich punkteattraktiver sein kann. Fürs Erste jetzt mal schwierig. Ja, die haben jetzt, glaube ich, noch ein Spiel gegen gegen Leverkusen und gegen Stuttgart. Und zwei sehr harte Gegner, aber dann kommen wirklich 6-7 sehr machbare Gegner. Spätestens dann kann man auf jeden Fall mal auf die Wolfsburger schielen, sich da den einen oder anderen auch mal eintüten. Ja, Samstagabend, 18:30 Uhr. Willkommen zur Demontage in Kiel. Ich habe es live im Watchalong geschaut. Zur Halbzeit hatte jeder einzelne Kiel-Spieler Minuspunkte. Sowas habe ich wirklich selten gesehen. Jamal Musiala trifft, glaube ich, nach 12 Sekunden oder so. Das war völlig absurd. Generell, also das war die Definition von einer Zweiklassengesellschaft. Bayern hat die einfach komplett gottlos an die Wand gespielt, haben dann zur Halbzeit einmal so ein bisschen den Gnadenstoß gegeben und dann die besten zwei Spieler mit Gnabry und Musiala bisher in der Saison ausgewechselt und gesagt, pass auf, guck mal, die zwei schon waren, dann können die Kieler auch in der zweiten Halbzeit zu Hause den Fans noch ein bisschen Freude bieten. Aber ihr könnt euch gerne mal die Bewertungen auf FotMob ansehen. Die Viererkette bei Kiel hat 4,1, bei Jaworczyk 4,6 bei Erras, 4,1 bei Johansson, 4,7 bei Timo Becker. Also richtig schön rote Zahlen geschrieben und ja, Bayern hat die mal hat mal richtig schön die Kieler an die Wand gefahren an der Stelle.
Und man muss bedenken, dass die Bewertung von 1 bis 10 ist, weil man könnte ja denken, das sind Noten, das schaut noch einigermaßen gut aus. Aber die Wertung ist von 1 bis 10 und also 4 ist schon sehr, sehr rot. Zart. Da ist man selten in dem Bereich, außer macht einen Fehler.
Ja, du startest so bei ungefähr bei 6. Also wenn du super viele schlechte Aktionen hast, dann gehst du halt runter. Du startest, wie gesagt, ungefähr bei einer 6. Und wenn du eine 4 hast, dann musst du schon recht viel Scheiße gebaut haben in dem Spiel.
Ja. Das hat mich ein bisschen an Darmstadt erinnert, an die Zeit, wo die gefühlt die ganze Zeit nur Fehler gemacht haben da hinten und da gar nichts mehr geklappt hat. So hat es zumindest angefühlt am Anfang. Aber ja, also Kiel scheinbar wird nicht länger als eine Saison in der Bundesliga sein. Und gibt es halt auch keine außer Weiner, den man halten sollte. Die Maschino war noch ganz cool, aber der ist halt einfach zu teuer. Den würde ich auf keinen Fall behalten. Und Knutzen, ich weiß nicht, der hat eine gute Bewertung.
Ja, aber nicht.
Wie viel kostet der Mann?
Um die 6 habe ich
im Kopf. Das ist mir auch schon zu teuer. Also bei Kiel, ja, er da ist in der Halbzeit raus, warum auch immer. Ich glaube, der ist nicht mal angeschlagen.
Deswegen, der war einfach nur schlecht.
Das ist halt auch so jemanden, auf den man setzen hätte können als einziger Kieler, weil er gut rohpunktet, aber dann würde ich es auch nicht mehr machen. Deswegen war einer der Einzige, den ich da aktuell nicht haben wollen würde, aber halt, wenn ich jemanden raussuchen müsste, dann Weiner. Und bei Bayern ist halt alles geil, außer halt diese Palinja-Pavlovic-Position, wenn man da Rotation auf jeden Fall kommen wird. Und Rechtsverteidiger hat sich jetzt auch mit Bowie leider erledigt, aber sonst ist der Rest, glaube ich.
Der Mann hat auch nur Scheiße am Schuh, Alter. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich verrückt. Ja. Das heißt, wir werden jetzt Joshua Kimmich wieder auf der RV-Position sehen. Da bin ich mal sehr gespannt. Oder wir sehen Conny Leimer Comeback. Was denkt ihr?
Boah, ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass Kimmich nach außen geht.
Ich irgendwie auch nicht, deswegen sage ich es extra, aber es wäre halt irgendwie rein logisch. Ich bin, ist schwierig.
Ja, halt wieder eine Art Dreierkette
mit
Upamecano, Kim und Guerrero kann dann auch wieder sein. Aber es ist schwer, also Palinja Pavlovic im Mittelfeld kann halt auch funktionieren, weil Pavlovic guter Aufbauspieler ist, aber ich weiß nicht.
Da also fehlt
ich
mir würde so ein bisschen halt Pavlovic ist gut, aber da fehlt mir die Vertikalität komplett. Dann hätten wir ein ähnliches Ding, wie wenn ich gesagt habe, dass Xhaka und Garcia nicht miteinander funktionieren. Ich glaube, Pavlovic, Palinja, da fehlt dir der Drang nach vorne. Also Kimmich ist dann schon jemand, der viel, viel bessere raumöffnende Pässe spielt als ein Pavlovic. Pavlovic ist eher jemand, den du im Druck anspielen kannst, der sich geil aufdreht, der die Bälle perfekt verteilt und gefühlt immer 100% Passquote hat. Aber so dieses Verrückte nach vorne, dieses extrem Progressive, würde ich Pavlovic noch nicht zutrauen. Und das fehlt mir dann einfach, wenn er neben Palinja spielen würde. Deswegen eigentlich muss Kimmich da bleiben, aber wie du sagst, ich denke auch, dass das dann tendenziell eher wieder so eine verkappte Dreierkette werden wird, wo Kimmich nominell vielleicht in der Defensivbewegung dann auf RV spielt, aber sobald das Ding nach vorne geht, sofort auf die 6 einrückt und von dort den Spielaufbau macht, so wie sie es auch im zweiten Spiel gemacht haben. Ich weiß den Gegner nicht mehr, aber da war es ja das erste Mal so.
Freiburg,
Ja.
Also auf jeden Fall können wir festhalten, Tobi, wir haben die geilsten Spieler der Bundesliga aktuell. Also ich glaube, keine Spieler machen mir aktuell so viel Spaß wie Gnabry und Musiala. Also was Gnabry auch an Punktepotenzial hat, ist unfassbar. Also in der ersten Halbzeit hätte er gefühlt 2 oder 3 Tore schießen können. Ich will gar nicht wissen, was der für ein XG hatte in dem Spiel.
Ich glaube, Kane muss man auch noch mit reinnehmen, leider.
Ja, aber Kane macht einfach das, was Kane macht.
Das ist 275er Schnitt in 3 Spielen, ist auch schon nicht schlecht.
Gnabry hat in der ersten Halbzeit Expected Goals plus Expected Assists Wert von 1,12 gehabt. Allein ein XG-Wert von 0,9. Also der war
in der Halbzeit.
Der war ja auch überkrass. Also es ist generell, ich hab heute auch ein Video mit Kessim aufgenommen, beste Grüße an der Stelle, er hört den Podcast auch immer. Ich habe gesagt, Serge Gnabry ist für mich aktuell der drittbeste Spieler in der Bundesliga. Und das ist für mich nicht mal knapp. Der ist so unfassbar gut. Der drittbeste Mittelfeldspieler in der Bundesliga, wohlgemerkt. Der ist für mich so unfassbar gut. Der arbeitet so geil gegen den Ball. Der hat sich einfach felsenfest gespielt und ist aktuell der Nummer 1 Flügelspieler beim FC Bayern. Der macht das so dermaßen geil. Also da wird man die ganze Hinrunde Spaß mit haben. Gehe ich stark von aus.
Warte mal kurz.
War unter Tuchel. Ja.
Nee, pass auf, ruhig.
Der war unter Tuchel ja eigentlich auch gesetzt, wenn er fit war. Und also die Rückrunde war halt dann nur leider sehr. Fit. Sehr, sehr oft verletzt, was jetzt scheinbar nicht mehr der Fall ist. Also ganz, ganz komisch, was letzte Rückrunde da los war. Aber sobald der bei 100% annähernd war, hat er ja sofort immer alles gespielt, bis er wieder verletzt war. Scheinbar ein bisschen zu viel gespielt immer, was auch ein bisschen ärgerlich war. Aber da hat er ja auch schon in der Rückrunde die ganze Zeit gespielt und hat auch gezeigt, was er kann. Und vor allem Kickback ist halt einfach, also er ist halt einfach punktepotent ohne Ende. Deswegen, solange der fit ist, ist das geil. Ja.
Ich wollte nur noch kurz sagen, schöne Grüße an Marcel, der mit dem 400, wie viel hat er gemacht? 470 Punkte Kane nur Siebter geworden ist.
Und das auch noch ist krank.
Den Bochum-MVP Drewes mit drin hat.
Das ist
krank. Das ist echt bodenlos, Marcel. Reiß dich zusammen.
Jetzt sitzt er da.
Jetzt schreibt er mir gerade eine WhatsApp-Nachricht.
Und der hat Kane halt gefühlt für den 5 teuersten Overpay bekommen oder 6 teuersten.
Also echt super, der hat 2-3 Millionen Overpay nicht. Bezahlt, das ist schon krank.
Ja, Overpay nicht den teuersten, meinte ich, sondern halt ich Marktwert.
Die teuersten Käufe, was den reinen rein Kaufding angeht, ja. Ich würde super gerne, das wäre halt so ein geiler Running Gag, ich würde super gerne Pauls Reaktion auf Gnabry im Starterteam als Discord-Sound hier einfügen und dann immer wieder einspielen, wenn Gnabry
mal wieder dran. Da werde ich aggressiv, das kann ich nicht so oft hören.
Das war ja wirklich, also. Du warst saurer, als ich Alter, letztes Jahr, wenn Chatara sich verletzt hat.
Ja, da kannst du jetzt auch wieder so drauf rumreiten.
Also das meintest du. Ich dachte, du meinst dieses Lache da, dieses, was er vorhin gemacht
Nein.
hat.
Nein! Na, auf gar keinen Fall, Bro. Dann verlasse ich den Discord. Ja, ich meine die Starter-Team-Reaktion damals.
Ja, okay.
Wo er gefühlt den Tobi gemacht hat und 3 Stunden abhanden war, geistig.
Ich hab das auch, oder habe ich das, nee, Jakob habe ich das, glaube ich, auch schon gesagt, dass es halt so ein Ding, keine Ahnung, wenn er dann auf den Markt gekommen wäre, dann hätte ihn auch jemand mitgenommen für ein paar hunderttausend mehr beim Marktwert, um die Marktwertsteigerung mitzunehmen. Ob ich den jetzt zugelost bekomme oder den halt irgendwer vom Markt für ein bisschen mehr eintütet, weil er Marktwertgewinn machen will. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das halt einfach nicht absehbar. Und
Ich wäre mir damals auch gesagt, es kann ein cooler Gamble sein, aber keiner hat daran geglaubt, dass der Stammspieler ist. Also nicht mal angenommen.
Ich war auch fast mehr abgefuckt wegen Ekitike, dass Luke den zugeschenkt bekommen hat.
Ich finde Demirovic.
Ja, siehst du?
Naja, gut. Komm, wir gehen mal rein in den Sonntag, damit wir das Ding hier langsam abrunden. Willkommen zu Augsburg gegen Pauli. Ist das einzige Spiel, weil ich nicht geguckt habe. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Analyse.
Ich habe es auch nicht geschaut, weil ich selber ein Fußballspiel hatte.
Ich habe es größtenteils geschaut. So, weiß nicht, mit Unterbrechungen so 50, 60 Minuten auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Pauli, ich glaube, du hast es im Rückblick auch gesagt, stets bemüht, aber tun sich einfach schwer, dann offensiv auch wirklich mal was zu kreieren. Da mangelt es einfach an Qualität an vielen Stellen. Wen ich ziemlich gut fand, war Saad. Ich kann mir vorstellen, dass der in Zukunft mehr Spielzeit bekommen wird. Aber Augsburg, weiß ich nicht, haben den halt den Heimvorteil genutzt und das Spiel dann am Ende gezogen. Aber besonders auffällig fand ich bei Augsburg jetzt auch Tobi, was sagst du zu Arne Meyer?
Ach, hör auf, es ist wirklich bodenlos, Alter. Also für den Kontext für die Leute, ich habe in der Länderspielpause gesagt, gibt jeden einzelnen Augsburger ab, außer Arne Meyer, und er wird halt legit direkt gebencht. Es ist der völlige Wahnsinn. Aber Onyeka, absolut krass gespielt. Hab mir so ein bisschen übertrieben gesagt Pogba-Vibes gegeben. Ich fand den echt cool, Alter, ohne Spaß.
Ja, FIFA-Legende auch. Also, krank. Wenn man FIFA gespielt hat, muss man den kaufen, leider.
Ich habe am ersten
Spieltag. Schwer verletzt. Also.
Ich hab am ersten Spieltag, als ich in Augsburg im Stadion war, noch gesagt, dass Tietz auch total geil ist. Der saß natürlich jetzt auch auf der Bank. Trifft dann natürlich, wenn er eingewechselt wird. Aber Tietz ist für mich auch einer, der spielen muss. Ich weiß nicht, was Augsburg da wieder gemacht hat, aber der ist so ein kluger Spieler im Angriff. Der sollte auch in Zukunft wieder gesetzt sein, gehe ich zumindest von aus.
Ja, also ohne Tietz funktioniert die Offensive nicht. Das habe ich auch schon voll oft gesagt. Der ist das Bindeglied, der bewegt sich so geil, der lässt die Bälle perfekt klatschen. Wenn du mit Essendo Mounier, hat jetzt in dem Fall auch nicht gespielt, aber wenn du mit den beiden spielst, das sind einfach zwei Büffel, die da vorne in den Strafraum reinrennen. Das funktioniert nicht. Du brauchst jemanden, der viel, viel besser am Ball ist. In dem Fall hat das jetzt Ruben Vargas viel gemacht. Aber das ist mir dann auch einfach viel zu defensiv, wenn du mit Rex Bejay, Jakic und Onyeka spielst und dann Vargas und Essendo da irgendwie vorne drin rumdümpeln. Ich finde, Tietz muss da eigentlich spielen und macht da auch einen richtig geilen Job normalerweise. Ich verstehe, also der wäre für mich auch ganz klar gesetzt. Mounier ist der perfekte Einwechselspieler, aber ich würde immer mit Tietz und Essendo anfangen vorne drin.
Ja, ja, denke ich auch. Vargas ist auch ein geiler Kickballspieler. Also der war letzte Saison oder die Saison davor, wenn er gespielt hat, war der auch immer geil. Auch gegen gute Teams hat er auch tolle Assists gemacht. Ja, deswegen, der ist auch günstig, den würde ich mir auf jeden Fall einpacken. Denkt ihr, Dreierkette ist safe und Maxi Bauer spielt da jetzt? Oder war das eher so eine Gegneranpassung?
Also ich habe auch in der Preview schon gesagt, warum sie das machen werden. Also ich habe das an sich gecallt, aber ich dachte nicht, dass Meier gedroppt wird. Aber naja, anderes Thema. Naja, lass mal ruhig den Starspieler Elvis Rexbejay durchspielen. Augsburg hatte am Anfang der Saison das Riesenproblem, dass sie, wenn sie mal Ballbesitz hatten und nach vorne gekommen sind, haben sie halt Wolf und Janulis extrem weit nach vorne geschoben und dadurch waren da halt riesige Lücken frei. Und dann war die Restverteidigung halt legit nur noch Schlotterbeck und Jauve Leo, die jetzt auch keine Athletikmonster sind und die wurden jedes einzelne Mal in Umschaltbewegungen überlaufen. Jedes einzelne Mal. Und bei der Dreierkette hast du rein obviously den numerischen Vorteil, dass du einen mehr hinten drin hast und dadurch halt in der Restverteidigung deutlich besser stehst. Plus deine Außenverteidiger halt noch weiter nach vorne schieben kannst. Es passt auch sowohl zu Marius Wolf und Janulis deutlich mehr, wenn die wirklich Schienenspieler sind. Also diesen Fußball, den sie am Anfang gespielt haben, den hätte vielleicht der FC Bayern mit dem Kader spielen können, weil du dann nicht die Restabsicherung brauchst, weil du eben so krass balldominant bist. Für Augsburg macht es Sinn, aber Maxi Bauer ist halt einfach, also wenn ich es lieb meine, gutes Zweitliganiveau, der, also der ist schon hart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der konstanter Startspieler ist.
Ja.
Das System hat Sinn, aber sie haben halt sonst nichts. Ist Udokai noch da? Der ist doch nicht gewechselt, oder?
Das weiß ich gar nicht mehr. Ist das der Kater von Augsburg?
Nee, der ist schon gewechselt.
Okay. Also haben die legit keinen Verteidiger mehr sonst? Matsima, noch nie gehört. Reece Oxford ist ja immer verletzt. Nokai Banks, Innenverteidiger, sieht noch übel jung aus. Die haben halt legit keinen. Also klar, wenn das System Sinn macht, ist geil, aber dann... Keine Ahnung, würde ich lieber Jauve Leo nach rechts schieben und Jakic auf die ZIV stellen? Keine Ahnung, also ich finde, Maxi Bauer hat da eigentlich nichts zu versuchen drin.
Ja, scheiß auf Augsburg, also sind wir mal ganz ehrlich, die haben jetzt auch gegen Pauli gerade mal so, also es war jetzt auch nicht so eng, aber ich glaube, das wird die nächsten Spiele auch wieder schwieriger für Augsburg.
Hast du recht, komm, reden wir über die geilste Mannschaft in der Bundesliga und gehen zum letzten Spiel Mainz gegen Bremen, Paul. Wie fandst du deine Bremer? Auswärtssieg!
Ja, ich habe lange gar nicht mehr so richtig an Auswärtssieg geglaubt, besonders nach der roten Karte. Aber irgendwie hat die rote Karte mehr Bremen in die Karten gespielt als Mainz. Das habe ich, glaube ich, auch noch, das habe ich auch noch nie gesehen irgendwie.
Es hat sich nichts verändert.
Ja, nach der roten Karte hat Mainz komplett den Faden verloren und
fand ich auch.
Echt?
Ständig in irgendwelche Konter reingelaufen. Ja,
ich fand nach der roten Karte war Bremen wirklich stärker als Mainz und davor war Mainz so hart am Drücker. Die haben ja die ganze Zeit nur den Ball gehabt und aufs Tor gespielt und dann einer weniger und auch immer hat Bremen die ganze Zeit gefährliche Konter gemacht und Mainz wusste nicht, was sie machen wollen. Die haben immer schnell nach vorne gespielt, aber jedes Mal keinen Angriff zu Ende gebracht. Das war ganz, ganz komisch, weil Bremen halt sich hinten reingebunkert hat, was ja logisch ist, wenn du einer weniger bist und dann halt mit schnellen Kontern sind die auch nicht so ganz zurechtgekommen, weil sie halt hinten auch keine gute Absicherung hatten. Also das war ganz, ganz wild.
An der Zentner auch Vogelwild da hinten. Also,
und er hat so oft plus 10 erfolgreiches Rauslaufen bekommen. Bro, das hat immer, das war wirklich so, diese Memes, ich bin so kurz vorm Ausrasten, das war immer, ich bin so kurz davor, dass Zentner minus 45 Tor verschuldet bekommt. Ja. Aber er hat immer wieder plus 10 bekommen und hat am Ende noch 80 Punkte gemacht. Das ist so geil.
Ja, war schon ziemlich wild. Zetterer ist trotz Fehler auch noch bei 60 Punkten rausgekommen. Ja, also
so ein, ich finde den übel auch, stark immer noch. Ich finde Zetterer so geil.
Nach wie vor, da haben zwei der besten Torhüter gegeneinander ist gespielt. So? Aber ist so? Im besten Fall werden sie auf der Linie bleiben. ja, sonst, was kann man zu dem Spiel sagen? Ich habe
ganz kurz, ich will da noch kurz drinnen bleiben. Ich weiß jetzt wenigstens, was ihr meint. Aber für mich hat sich nach der roten Karte einfach nur das, was Mainz eh schon gemacht hat. Ich fand Mainz die deutlich bessere Mannschaft. Und das hätte ich einfach, was heißt deutlich besser? Die deutlich dominantere Mannschaft. Und das hat sich nach der Roten einfach potenziert. Ich check, was ihr meint mit diesen Umschaltbewegungen. Das war aber einfach nur, weil Mainz extrem weit nach vorne gepusht hat, um irgendwie diesen Ausgleich zu erzielen. Also,
Ja, ja, fand ich aber auch nicht. Also ich fand Mainz war gefährlicher und also vielleicht Ballbesitz dominanter, aber im Spiel an sich dominanter war Mainz nach der roten Karte für mich nicht. Also die waren übel ungefährlich und haben keine Struktur mehr gehabt im Angriff. Und das war also 3-4 Konteraktionen, wo halt Mainz komplett offen war. Also Mittelfeld und so, das war ganz, ganz komisch. Die waren echt 8 Leute vorne gestanden und dann hinten noch 2 Leute gefühlt abgesichert und dann ist keiner mehr zurückgekommen. Und dann war Bremen gefühlt in Überzahl bei den Kontern. Das war also,
ja, ich check, was ihr meint. Ja, ja, ja. Das war vor komisch. Allem, Mainz hat halt offensiv auch nicht die Spieler für dieses ballbesitzdominante Spiel zu spielen eigentlich. Also, was ich dieses Endgame, was sie jetzt gespielt haben, wirklich dieses, okay, du machst wirklich das Handballspiel. Wer hat denn deine Boxpräsenz, Bro? Kein einziger. Soll ein Hong zum Kopfball hochgehen? Nee. Ich weiß, Jason Lee, don't underestimate, denn er hat übelst viele Kopfballtore schon gemacht, aber ist jetzt auch kein Hühne, der da in Zweikämpfe mit an Niklas Stark geht. Also, ich weiß jetzt, was ihr meint. Ist halt, die waren halt schweineungefährlich. Die hatten zwar übel viel Ballbesitz, haben immer wieder komische Flanken reingeschlagen oder versucht, sich durchzukombinieren. Aber die Effizienz und das, was sie letzten Endes im letzten Drittel versucht haben, hat halt gar nicht funktioniert und war auch wirklich extrem ungefährlich. Das stimmt schon.
Ja, auch in der ersten Hälfte haben ja richtig krasse Dominanz ausgestrahlt. Also ich meine, Zetterer hat in der ersten Halbzeit quasi nur den Fehler bekommen und sonst hat er nicht einen Ball halten müssen. Also klar, Balldominanz auch gut für Kickbase-Punkte und so weiter, aber rumgekommen ist dabei eigentlich fast gar nichts. Was ich eben noch sagen wollte, Jinba ist ja leider rausgegangen nach dem 1-0, was mich extrem geärgert hat, weil das war so ein prädestiniertes Jinba-Spiel. Wenn der auf dem Platz gewesen wäre, dann wäre das alles noch mal ein bisschen besser gewesen für Bremen, weil ja, es hat einfach nach vorne der schnelle Spieler gefehlt. Ein Duxch läuft, ein Leitsch nicht weg, ein Schmied auch nicht und deswegen, ja, ich traue dem noch so ein bisschen nach, generell, weil ich ihn jetzt auch abgeben musste, aber das wäre so ein geiles Spiel für den gewesen. Ja, generell das ein bisschen schade, aber dass dann natürlich am Ende noch das 1-2 rausspringt, ja, 10 von 10. Also nach der roten Karte habe ich damit nicht mehr gerechnet. Was ich jetzt ein bisschen schwierig einzuschätzen finde, ist, wer die Jinba-Position übernimmt.
Oh nee, ich wollte was anderes. Mach das zuerst.
Weil Grill ja direkt reingekommen ist und ein- und ausgewechselt wurde, was ja eigentlich immer relativ schlecht ist, aber nach 80 Minuten Mainz dann hinterher rennen, kann man das durchaus auch mal nachvollziehen. Ich weiß, ich kann mir sogar vorstellen, dass Grill nochmal spielen könnte, weil eben Top auch angeschlagen da von der U21 zurückgekommen ist. Ich weiß nicht, ich würde mich da nicht drauf festlegen und keinen von beiden aufstellen.
Ja, ich wollte eben noch sagen, dass 2-1, was gefallen ist, ist gefallen durch die für mich 2 besten Spieler auf dem Platz bei Bremen mit Romano Schmid und mit Derek Köhn. Über die müssen wir auf jeden Fall noch reden. Also Romano Schmid jetzt nicht unbedingt, weil der sollte gesetzt sein. Und ich finde, in dem Spiel hat man gemerkt, was der letztes Jahr in der Rückrunde so ein bisschen aufgebaut hat am Momentum, dass er einfach das Bindeglied ist für die Bremer Offensive. Hat das wirklich sehr, sehr stark gemacht. Auch die Umschaltbewegungen, die Touches, die waren sehr clean, sehr präzise. Wobei er auch ein paar Harakiri-Bälle da drin hatte und sich dann immer... Weißt du, Bro, der regt ja über alles auf. Das hat mich irgendwann richtig getriggert. Der hat sich über alles aufgeregt. Also egal, wer welchen Laufweg gemacht hat, der hat immer die Arme nach oben geschmissen und hat sich aufgeregt. Ich dachte mir so, Bro, chill. Also so kommt der auch nicht weiter. Derek Köhn fand ich übelst geil nach Einwechslung. Junge, hat der Spaß gemacht. Aber ich stehe jetzt auch, ich habe heute Morgen schon beim Skriptschreiben für den Rückblick, stand ich vor dem Dilemma. Das Problem ist, ich finde halt auch Felix Agu extrem geil. Der hat so eine geile Entwicklung hingelegt. Wie seht ihr die Situation? Also Derek Köhn und Felix Agu, wer macht das in den nächsten Wochen?
Ich würde keinen von beiden gerade so gerne haben wollen, weil für mich ist halt, ich glaube, als Einwechselspieler sind die beide 10 von 10 und als Startspieler so 7 bis 8 von 10, wenn man versteht, was ich meine, weil die halt einfach, wenn die spritzig frisch sind, dann glaube ich, sind die eklig zu verteidigen, ackern damit nach hinten. Ich glaube, das macht einfach Bock, denen zuzuschauen. Aber es kann halt auch sein, wenn Agu jetzt nach Einwechslung ein Tor macht oder ein starkes Spiel, dann startet er wieder, dann ist der andere nach Einwechslung wieder besser. Also für mich ist da keiner jetzt klar besser und immer gesetzt und ich glaube, Köhn und Agu teilen sich halt einfach die Spielzeit. Ich glaube, oft 60, 70. Minute wird gewechselt und Startelf wird auch gewechselt, so je nachdem, wer halt gerade auf seinem Hoch ist.
Ja, das Ding, ganz kurz, das Ding bei Köhn ist halt, ja, der hat halt geiles Scoring-Potenzial, aber der ist halt null im, also der sprintet halt nur nach vorne, der kriegt den Ball, dann heißt Jalla Abfahrt, dann geht der Sprinter, der Blick halt nur nach vorne und Agu ist halt mit dem Ball, finde ich, deutlich besser. Schlägt auch, wie ich finde, sehr gute Flanken, also da hat der auch echt zugelegt im letzten Jahr. Ja, ist halt dafür offensiv dann nicht so mega krass gefährlich. Also ich geb dir da voll recht, das sind eigentlich beides keine Spieler, wo man unbedingt drauf gehen sollte. Klar, wenn einer von beiden spielt, dann sind die gar nicht so mega verkehrt, aber wenn da auch nur minimal das Potenzial dafür da ist, dass das eine 50-50-Rotation sein könnte, dann ist es eigentlich schon nicht wert, den Gamble einzugehen.
Ja, safe.
Frag mal Luca, der würde sagen, Derrick Kuhn ist, keine Ahnung, Prime Roberto Carlos.
Was ich noch sagen wollte, ist so, dass man auch generell bei Ole Werner beim O-Ton und so auf den Pressekonferenzen und so weiter echt raushört, dass er sehr glücklich damit ist, dass die meisten Spieler aus der letzten Saison noch so zusammengeblieben sind und dass er eben auch diese, das hat er jetzt auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, die defensive Stabilität einfach aus der letzten Saison mit über die Sommerpause mitziehen konnte und auch jetzt wieder draufsetzen kann. Sonst spielt man auch nicht 0-0 zu Hause gegen Dortmund. Und da werden wir auch in der Preview für den nächsten Spieltag drauf kommen. Ich glaube auch nicht, dass Bayern so viel Spaß mit der Bremer Defensive haben wird wie gegen Kiel. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass eben Agu als fester Bestandteil dieses Defensivkonstrukts noch deutlich länger auch viel im Einsatz sein wird und dass er so eine Agu-Deman 60 Minuten, 30 Minuten Geschichte wird. Also, dass Köln dann halt doch noch länger auch Einwechselspieler ist, weil er eben diese Defensive sehr, sehr gerne so sieht.
Ja. Ich glaube, ich hätte auch lieber Köln als Einwechselspieler, wenn ich Bremen wäre, weil der halt einfach nochmal offensiv, also macht kommt auf Spielstand Sinn, an, aber ja. Wenn man nochmal nach vorne ein bisschen zukommen will oder allgemein Spritzigkeit auf der Schiene, dann ist das, glaube ich, geil. Ich glaube, abschließend kann man sagen, dass es ein cooles Spiel war, wenn man es geschaut hat und es keine großen neuen Erkenntnisse sind bei beiden Mannschaften. Ich finde Mainz immer noch cool, ich finde Bremen immer noch cool, beides sind gute Mittelfeldmannschaften, denke ich. Und auch aufstellungsmäßig hat sich da jetzt nicht groß oder gar nichts geändert eigentlich, außer halt die Verletzung.
Bremen halt eher über diesen gesamtkompakten Ansatz, was sie wahnsinnig gut machen, in der Mannschaft zu verteidigen. Und Mainz merkst du einfach, die kommen über Willen, die wollen was machen, wollen das Spiel in die eigene Hand nehmen, sind dann auch wahrscheinlich in den Heimspielen, was Rohpunkte angeht, echt nicht so verkehrt. Ich meine, allein was Nadim Amiri schon wieder abgefeuert hat, ist Wahnsinn. Ich fand aber auch einen Sano cool, ich fand einen Jens cool. Leitsch war eher ein bisschen holzfußig unterwegs, aber ja, ich glaube, die Mainzer können auch immer noch eine Menge Potenzial mitbringen. Da mangelt es halt so ein bisschen an der Offensive. Bei Bremen auch tendenziell im offensiven Bereich die Schwächen, aber dafür sind sie defensiv halt viel kompakter. Dafür aber dann vielleicht im Spielaufbau nicht so mega stark. Also wie du sagst, für mich genau das, wie wir sie in den letzten Wochen auch eingeschätzt haben.
Also eine Sache noch, gönnt euch Mainz in den Heimspielen. Also das wird weiterhin genauso dominant weitergehen. Und dass da gegen Bremen jetzt mal keiner reinfällt, ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Also das war schon echt erdrückend. Das habe ich selten so erlebt, dass eine Heimmannschaft mit so einem krassen Selbstvertrauen auftritt.
Der Ding hat gebrannt. Die Mainz Arena, also Bo Henriksen am Spielfeldrand auch, der hat da war wieder richtig geil, wie er rumgejumpt ist und voll mitgegangen ist. Überlustig. Und die ganze Arena hat gebrannt. Das war echt geil. Also ich glaube, dass die weiterhin das vielleicht auch weiterhin zeigen können, was wir auch vor der Saison, wie gesagt, prognostiziert haben.
Heimacht.
Heimacht, absolut. Werdet ihr mit Sicherheit auch in der Mittwochsepisode dann öfter mal hören. Das war's dann mit unserer Montagsepisode. Wir hoffen, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist noch in den Kinderschuhen. Also wenn ihr Vorschläge habt, Verbesserungsvorschläge, was auch immer, dann könnt ihr uns das sehr, sehr gerne auf Instagram schreiben, fernschuss.pod. Gerne immer DMs. Paul und Jakob sind da sehr aktiv, alles zu lesen, zu beantworten, gerade was so Kritik angeht oder Verbesserungsvorschläge. Da freuen wir uns immer sehr, wenn ihr da coole Vorschläge habt. Das war's dann von mir. Viel mehr gibt's nicht zu sagen und ihr bekommt die abschließenden Worte.
Ja, Grüße auch an den Kollegen, der uns die DM geschrieben hat, dass Jakob und ich weniger M sagen sollen. ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich zu sagen soll. Ja, tschüss, ne?
Ist das schlecht? Ja, Lieferando geht das ab. Also Lieferando, Kooperation, geisteskrank geil. Unser Manager, aka Tobi, kriegt auch nichts geschissen im Sinne von Kooperationen. Also da brauchen wir auch einen Manager, bitte.
PR-Manager.
Wir sehen uns dann Mittwoch in alter Frische wieder. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll. Und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram fernschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.